Guten Morgen.
Happy Sunday.
Yes. Das lässt sich nicht so gut auf Deutsch übersetzen. Happy Sunday. Ich finde es besser auf Englisch und die meisten von euch verstehen das. Wir sind in Markus Kapitel 6 heute Morgen. Schlag bitte da auf. Ich so auch. Ich bin irgendwie in Hesekiel. Paar Dinge auch von mir. Wir haben uns letzten paar Wochen euch als Gemeinde die Zeit gegeben, über Hauskreisen zu beten, nachzudenken und so. Ich habe gute Feedback von Leuten bekommen dazu, worüber ich mich sehr freue. Aber ich gucke unser Kalender an und ich merke, wir haben es schon Juni. Und das alles zu planen, zu organisieren, wie wir das wollen, wird noch ein bisschen dauern. Wir wollen keine halbgebackene Sache machen in der Gemeinde. Wir wollen Sachen wirklich gut ausdenken, durchdenken, gut planen und organisieren. Ja, und so, ich glaube, September ist zu eifrig dafür. So, wir haben als Ältesten darüber gesprochen und wir denken, 1. Januar, Februar nächstes Jahr dann mit dem Hauskreisarbeit anzufangen. Können wir alles gut organisieren und planen, wie wir wollen. Ja, so, bitte weiterhin dafür wir arbeiten daran. Zweite Sache ist, wir haben das große Privileg, in einer Demokratie zu leben und wir dürfen wählen. Denkt daran, heute zu wählen zu gehen. Es ist wichtig, dass wir auch als Christen unsere Stimme abgeben. Auch wenn ich nicht wählen darf, als kein EU-Bürger, aber ihr als EU-Bürger, bitte geht wählen heute. Gut, Markus Kapitel 6, Vers 30, ab Vers 30. Und ich möchte heute Morgen anfangen mit, vielleicht erstmal Gebet und dann eine Frage. Jesus, danke Herr für diese Zeit. Danke Herr für deine Güte zu uns, Barmherzigkeit. Danke Herr, dass wir dein Wort jetzt lesen können und uns Gedanken über dein Wort machen können. Danke Herr für die tolle Anbetungszeit. Danke Herr, dass du, wie du zu unseren Herzen gesprochen hast und ja, wir sind ermüdigt und Herr, wir wollen uns weiter von dir jetzt durch dein Wort hören und uns ändern lassen, Jesus, durch dein Geist und durch dein Wort. Herr, rede du zu uns, hilf du mir, salbe du meine Lippen und meine Gedanken zu deiner Ehre, in deinem Namen. Amen. Wie gut und großzügig ist Jesus als Hirte für dich, ist die Frage für heute Morgen. Wie gut und großzügig ist Jesus als Hirte für dich? Markus Kapitel 6, Vers 30 bis 34. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einem einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren allein zu Schiff und an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie ließen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ich glaube, ihr wisst, warum ich mit dieser Frage die Predigt angefangen habe. Die Jünger waren, wie wir bereits gesehen haben, von Jesus auf eine Missionsreise geschickt worden. Und dies führte dazu, dass Markus uns von dem Tod Johannes erzählte. Und wir sehen hier im Text ihre Reaktion auf die Rückkehr von ihrer Reise. Sie erzählten Jesus alles, was sie getan und gelehrt hatten. Als ich ein Teenager war, fragte meine Mutter oft, jeden Tag, eigentlich auf dem Rückweg nach Hause, als sie mich abgeholt hat von der Schule. Wie war dein Tag, Andrew? Meine Antwort war, gut, okay. Ich wusste nicht, was ich meiner Mutter erzählen soll. Meine Mutter war oft total genervt mit dieser Antwort. Sie wollte mehr hören. Sie fragte meine Schwestern und meine Schwestern hat ganz alles gesagt, was bekommt, was wie der Tag war und so. Und ihr Junge wollte nur gut, okay sagen. So sind wir halt als Jungs manchmal. Das reicht uns. Aber das ist nicht der Fall hier in diesem Text. Als die Jünger zurück zu Jesus kamen, haben sie alles gesagt, was sie gesehen, erlebt haben und sie waren voller Begeisterung. Menschen wurden geheilt, das Evangelium wurde gepredigt und es geschahen wirklich aufregende Dinge. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem kurzen Missionseinsatz teilgenommen könntest, aber sie sind aufregend. Gott tut wunderbare Dinge. Wenn wir im Glauben hinausgehen, um irgendwo anders das Evangelium zu predigen. Oder etwas Praktisches für Gottes Reich auszutun. Ich hoffe, dass wir als Gemeinde bald Möglichkeiten anbieten können, hinauszugehen und auch zu dienen. Und ich suche und ich bete aktiv dafür, dass wir als Gemeinde uns mehr ausstrecken und mehr Gelegenheiten dafür haben. Und so aufgeregt man auch ist, wenn man sowas erlebt, man ist auch sehr, sehr müde. Ich erinnere mich, dass ich einer Bibelschuleinsatz nach Leipzig geführt habe. Zu Kurt Ibbotson, der auch Pastor dort ist. Und morgens standen wir ganz früh auf und wir haben versucht, Kaffee die Uni-Studenten zu geben, als sie in ihre Unterrichtsstunden gegangen sind. Manche guckten uns erst schräg an, als ob wir sie vergiften wollten. Sie waren ein bisschen skeptisch, aber wir haben versucht, einfach in Gespräch mit ihnen zu kommen über Jesus. Nachmittags haben wir ein Kinderprogramm für viele gemacht. Abends waren wir in der Gemeinde und haben Veranstaltungen in der Gemeinde gemacht. Wir gingen spät ins Bett jeden Abend. Und ich kam von diesem Einsatz so begeistert, aber so müde. Ich habe David Guzik angerufen, meinte David, ich brauche einen Urlaubstag heute. Ich kann das nicht. Ich muss schlafen, ausruhen, nichts machen heute. Mir ist fertig. Ich bin total durch. Hat mir auch einen Freitag gegeben. Und so sind die Jünger hier in diesem Text. Total begeistert. Aber Jesus guckte sie an und merkte, ach, sie sind auch müde. Petrus hang da, Andreas auch vielleicht. Und Jesus als guter Lehrer, als guter Meister sagte, hey, lass uns weggehen. Lass uns ein bisschen ruhen. Jesus kannte das Gleichgewicht zwischen harter Arbeit und Ruhe. Und er wusste, wenn es Zeit für Arbeit war, und er wusste auch, wenn es Zeiten gab für Ruhe. Und wir haben auch hier in Markus Evangelium schon darüber gesprochen. Und wir sehen, wie Jesus und seine Jünger dies wieder einmal praktizieren hier in diesem Text. Und dann kommen Jesus und seine Jünger, indem er den See überquert. Aber das wird nicht die erholsame Zeit sein, die sie sich erhofft haben. Wir lesen, dass die Leute sie erkannten, als sie in das Boot stiegen, um den See zu überqueren. Und die Popularität von Jesus ist auf ihrem Höhepunkt hier im Markus-Evangelium. Gelehrte glauben, dass diese Ereignisse etwa ein Jahr vor der Kreuzigung Jesu stattfinden. Das ist ein bisschen Zeit in unsere Gedanken zu schaffen, wo das steht in Jesus Dienst. Und der See ist groß, aber die Menschen aus allen Städten, lesen wir, entlang des Sees beschlossen, zu Fuß zu laufen. Stell mal vor, Sie hat ein kleines Boot und sagt, ey, wir wissen, wo er hingeht. Wir laufen auch dahin. Ich glaube, das ist für uns als in der heutigen Zeit schwer vorstellbar. Wer würde sowas machen heutzutage? Aber sie leben in einer Zeit, in der es keinen TikTok gegeben hat, kein Handys. Und wenn jemanden hören will, was man hingeht, musste man hingehen und physisch auch das zuhören. Und wir sehen hier den geistlichen Hunger des Menschen, der Menschen, die ihr Leben auf Eis legen musste, um Jesus Lehren zu hören. Sie müssen von der einen Seite des Sees zur anderen Seite laufen. Und das tut man nur, wenn man es wirklich will. Jesus hat diesen geistlichen Hunger auch gesehen. Und in Vers 34 lesen wir, dass er sich über die Menschenmenge erbarmte, als er sie sah. Er stieg aus das Boot raus, er guckte diese Menschenmenge an, von tausenden Leuten, die am Strand da saßen und standen. Und sie hatten Erbarmen, er hat Erbarmen mit ihnen gehabt. Es war eine große Volksmenge, wie Markus hier sagt. Und was hätte Andrew in dieser Situation gemacht? Hey Leute, wir brauchen Ruhe. Ich brauche mein Zeit. Time out. Bitte geh weg. Das mag Jesus nicht. Er war nicht verärgert. Er hat Erbarmen mit diesen Leuten. Warum hatte er Erbarmen mit ihnen? Er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Schafe, die keine Hirten haben, sind Schafe, die sich in Gefahr befinden und auch hungrig sind. Sie sind durch Raubtiere, Wölfe, Bären und ihre eigene Dummheit in Gefahr. Denn Schafe sind nicht gerade als das klügste Tiere bekannt. Aber Schafe ohne Hirten sind auch hungrige Schafe, weil sie nicht wissen, wo die Weide mit gutem, gesundem Gras ist. Und das war der geistige Zustand dieses Menschen, die Jesus in jedem Tag am Ufer begegneten. Jesus sah das und hatte Mitleid mit ihnen. Letzten Sonntag haben wir eine harte Botschaft. Das war auch für mich herausfordernd. Wer will über Johannes den Täufer Tod reden? Und über diese sündhafte Situation da, das ist so irr. Aber hier kann ich den ganzen Tag über die Barmherzigkeit Jesu sprechen. Es macht mir Spaß. Es macht uns Spaß. Aber Gott sei Dank, Gott konfrontiert uns in die Bibel mit Passagen, die hart sind und auch mit Passagen, die schön sind. Passagen, die die Verdorbenheit des Menschen zeigen, wie wir letzte Woche gesehen haben. Wie die Sünde des Herodes. Und Passagen, die Schönheit und das Herz Gottes für die Menschen zeigen, wie diese. Ich weiß nicht, was diese Woche in deinem Leben passiert ist. Ich weiß nicht, ob deine Woche gut oder schlecht war. Wenn du eine Niederlage erlebt hast, wenn das der Fall ist, dann sieh Jesus dich heute Morgen mit barmherzigen Augen auch an. Er möchte sein Wort benutzen, um dich zu sich zu ziehen. Der Hirte deiner Seele auch zu sein. Er will dich daran erinnern, wer er ist. Auch wenn wir in einer Welt voller Herodes leben und von Sünde und Tod oft betroffen sind, er kann uns durch all das hindurch leiten und auch als guter Hirte tragen. Und diese Menschen hätten eigentlich von den jüdischen Führern zur Zeit Jesus gehütet werden sollen. Aber sie wurden nicht gehütet. Sie waren geistlich bedürftig, weil die Hirte Israels ihre Aufgabe nicht erfüllten. Es gibt einen Abschnitt in Hesekiel Kapitel 34, den ihr diese Woche, wenn ihr möchtet, lesen sollt. Und da spricht Gott über die Hirte Israels. Und das zeigt genau, wie die Situation hier in unserem Text war. Da sagt Hesekiel, oder Gott eigentlich, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr. Wer den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren. Und sie sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und Höhenhügeln irren meine Schafe umher. Und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt. Und niemand, der sie sucht. Und das war genau die Situation, in der diese Leute sich befanden. Und sie waren hungrig. Und Jesus ist gekommen als der gute Hirte. Aber es gibt, wie wir gerade gesagt haben, einen guten Hirte. Und hier in Hesekiel spricht Gott auch davon, dass er eines Tages einen guten Hirte schicken würde für sein Volk. Und er sagt ein bisschen später da in diesem Kapitel, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden. Das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Stärke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Diese Erfüllung dieses Textes liegt hier nicht in diesem Text in Markus. Spricht eigentlich von Jesus' Wiederkommen. Aber wenn Gott dies in der Zukunft für Israel tut, können wir auch sicher sein, dass er dies auch in der Gegenwart für uns, die wir jetzt seine Schafe sind, tun will. Er will unser guter Hirte sein. Er sieht uns mit Mitgefühl an. Er möchte, dass wir gesunde Schafe sind. Wie kümmert sich Jesus als der gute Hirte um uns? Als der beste Hirte. Wie hat er sich um diese Menschen gekümmert? Wir lesen hier, er lehrte sie viele Dinge. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich auch an Römer Kapitel 10, Vers 17. Dennoch kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Diese Schafe, diese Leute waren geistig hungrig und Jesus hat sie gefüttert mit seinem Wort. Der Glaube wird durch die Lehre des Wortes Gottes vermittelt. Unser Glaube muss jede Woche gestärkt werden. Denn er wird jeden Tag von den Sorgen und der Sünde dieser Welt zermürbt. Durch das Lesen und Lehren von Gottes Wort werden unser Herzen und unser Verstand, unsere tiefsten Gefühle von Jesus berührt, geheilt und auch geleitet. Diese Menschen brauchen Gottes Wort und sie bekommen Gottes Wort von Gott selbst. Wir dürfen das nie vergessen. Ich wäre gerne dabei gewesen und ich hätte auch gerne Jesus lehren hören. Leider spreche ich kein Aramäisch, aber es wäre trotzdem cool gewesen, hier zu sein. Das Beste, was du tun kannst, damit Gott dich als guter Hirte hüten kann, ist Gottes Wort zu hören, zu lesen, zu kennen. Wenn du sitzt hier heute Morgen und denkst, ich brauche meine gute Hirte. Die Antwort lautet, verbringe Zeit mit Gott durch sein Wort. Und aus meiner eigenen Erfahrung mit Gottes Wort und der Erfahrung bestimmt viele Menschen hier, konfrontiert mich Gottes Wort. Es fordert mich manchmal heraus. Es überfüllt mich und sagt mir, wie sehr Gott mich auch liebt. Durch das Wort Gottes kann Gott wirklich zeigen, dass er unser guter Hirte ist. Ich brauche es. Wir brauchen es gemeinsam. Und du brauchst es auch. Und Jesus kümmert sich den ganzen Tag um die geistlichen Bedürfnisse der Menschenmenge. Aber er hat auch seine Jünger nicht vergessen. Seine Jünger saßen da. Sie haben das alles miterlebt. Sie brauchen aber auch geistliche Betreuung. Und Jesus wird den kommenden Abend nutzen, um sowohl der Menge als auch den Jüngern zu zeigen, wer er ist. Denkt daran, dass dies ein Abschnitt in Markus Evangelium ist, in dem Markus die Geschichten absichtlich dazu benutzt, um uns zum Nachdenken anzuregen und die Fragen zu stellen, wer Jesus ist. Das haben wir in seiner Heimatstadt gesehen, in dieser Geschichte. Das haben wir letzte Woche in der Geschichte von Herodes auch gesehen, am Anfang. Und das sehen wir jetzt bei dieser Menge und bei seinen Jüngern. Wir lesen ab Vers 35. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist ein einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkündet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Interessanterweise ist dies das einzige Wunder, das in alle 4 Evangelien, abgesehen von der Auferstehung, berichtet wird. Irgendwie mit dieser Wunder ist sehr wichtig für uns zu wissen und zu verstehen. Im Bericht des Johannes über die Speisung der 5000 lesen wir in Johannes Kapitel 6, dass Jesus Philippus fragte. Hey Philippus, wie werden wir all diese Menschen speisen? Das ist Andrews Übersetzung. Und Johannes sagt uns, dass er Philippus dies fragte, um ihn zu prüfen, weil Jesus wusste, was er tun würde. Die Jünger, die alle dort saßen, sagten dann zu Jesus, wie Markus berichtet, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen. Denn sie haben nichts zu essen. In diesem Moment muss ein bisschen wenig oder ein bisschen Gnade für die Jünger walten lassen. Dieser Tag war nicht der Tag, den sie sich erhofft haben. Sie haben gehofft, sich auszuruhen. Netflix den ganzen Tag anzuschauen, keine Ahnung. Und bekommen einen Tag voller Tausenden von Menschen. Manchmal geht es mir so, ich brauche Platz, ich brauche in der Natur zu sein. Und es ging bestimmt die Jünger genauso. Aber die Jünger haben auch recht. Es gab hier körperliche Bedürfnisse, die sie nicht befriedigen konnten. Und umso verwirrender war die nächste Aussage Jesus für sie. Als er sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Stell mal vor. den Gesichtsausdruck von den Jüngern hier. Hä? Jesus, ich weiß, dass du... Ja, aber wie? Hallo? Wie? Sie müssen von diesem Befehl ziemlich überrascht gewesen sein. Auch im Johannesevangelium lesen wir, dass Philippus wieder einmal das Wort ergreift und sagt, so, und wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Philippus war ein bisschen so, hä? Genervt. Ein Denare war der Tageslohn eines Arbeiters in einem Weinberg für einen Tag. Wir sprechen hier also von 8 Monatslöhnen. Die Philippus für die Versorgung dieser großen Menschenmengen mit Lebensmitteln benötigt. Sie hatten so viel Geld nicht. Die Jungen dachten in diese ganze Situation auf der weltlichen Ebene. Und die Reaktion der Jünger hätte in diesem Moment sein müssen, Jesus, du kannst für uns sorgen, aber wir nicht. Ihre Reaktion hätte laufen müssen, Jesus, alle Macht gehört dir. Du hast Dämonen ausgetrieben. Du hast der Wind gestillt. Und wir sollen diese große Menge speisen? Aber sie sind in ihrem Verständnis von Jesus noch nicht so weit. Jesus hat noch ein Jahr seines Dienstes mit ihnen vor sich. Jesus ist so geduldig mit seinen Jüngern hier. Und er ist auch geduldig mit uns in unserer Jüngerschaft. Jesus stellt die Frage, wie viel Brot habt ihr? Brot war ein Grundnahrungsmittel in der Ernährung der Menschen im Nahen Osten damals. Es ist immer noch ein Grundnahrungsmittel in der Welt. Es ist immer so witzig für mich, wenn deutsche Freunde Amerika besuchen. Die meisten finden Amerika cool, toll, tolle Erlebnisse. Grand Canyon ist schön. Wir haben ganz viel Natur, ganz viele schöne Städte. Aber alle meine deutschen Freunde kommen zurück und sagen, Andrew, eins habt ihr nicht in Amerika. Brot. Es stimmt. Weder die Engländer, noch die Franzosen, noch die Amerikaner essen Brot wie die Deutschen. Gute Siegerländer Schwarzbrot gibt's nicht in Amerika. Im Johannesevangelium lesen wir, dass Andreas einen kleinen Jungen findet und Jesus erzählt, dass dieser Junge 5 Brote und 2 Fische bei sich hat. Und diese Brote waren kleine Fladenbrote. Sie waren kein großer Leibe hier. Sie waren kleine Fladenbrote. Wie vielleicht bei einem türkischen Bäcker. Und die Fische waren getrocknet oder geräuchert und stammten aus dem See Genezareth. Das war das Abendessen des Jungen, das seine Mutter vielleicht für ihn eingepackt hatte. Aber weder die Mutter noch der Junge wusste, was mit dieser Mahlzeit geschehen würde. Jesus würde es benutzen, weil er der gute Hirte ist, der sich um die Menschen kümmert, um ihre körperlichen Bedürfnisse auch zu stillen. Zu sagen, dass Jesus sich nur um unsere geistlichen Bedürfnisse kümmert, ist theologisch falsch. Er hat Körper, Seele und Geist geschaffen. Er kümmert sich auch um den Körper. Er benutzt unseren Körper als seinen Wohnsitz, als seinen Tempel. Unser Körper, unsere Gesundheit, unsere körperlichen Bedürfnisse sind ihm auch wichtig. Aber die Bibel erkennt auch an, dass unser Körper vergeht. Sie werden eines Tages zu dem Staub zurückkehren, aus dem sie entstanden sind. Aber nicht unser Geist. Der wird auch weiterleben. Und so wichtig das Körperliche auch ist für Jesus, ist das Geistige wichtiger. Weil es ewig ist und Jesus als unser guter Hirte derjenige ist, der unser geistiges Leben geben kann. Wir lesen genau, wie Jesus das tut hier in diesem Text. Markus Kapitel 6, Vers 39 bis 44. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen in grünen Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickten zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Sie hoben 12 Körbe voll am Brochen auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Als er an dieser Szene zeigt, wie die Schafe von einem Hirten versorgt werden. Die Schafe sind in 50er und 100 Gruppen organisiert und sitzen auf grünem Gras. Und interessant ist, dass das Wort Gruppen das Wort ist, das man im Garten verwendet, um saubere Reihen von Gemüse zu beschreiben. Das hilft uns, uns vor unserem geistigen Augen vorzustellen, wie das alles aussah hier in unserem Text. Und du kannst dir vorstellen, was die Menschen erwarteten. Als Jesus und seine Jünger begannen, das Volk zu versammeln. Und die Frage muss ihnen durch den Kopf gegangen sein, wo werden wir essen? Was wird Jesus tun? Und wir sehen, dass Jesus das Essen nimmt, bevor er es an die wartenden Menschen verteilt und es segnet. Wenn wir beten, gibt es keinen besonderen Zauber für unsere Mahlzeit. Bevor wir für eine Mahlzeit beten, erkennen wir an, dass Gott für uns sorgt. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Und so wir sagen durch unser Gebet bevor einer Mahlzeit, danke Gott, dass du für uns sorgst. Das ist, was wir tun. Es gibt keine Magie, es ist nur Dank. Wir erkennen, wer Gott ist und dass wir abhängig sind. Und als Jesus das Brot bricht und es zusammen mit dem Fisch an die Jünger austeilt, geschieht dieser Wunder. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Brot, mehr Brot. Es hört nie auf. Die Jünger müssen da gesessen haben mit großen Augen, als sie alles geteilt haben. Was nur eine kleine Mahlzeit für einen Jünger war, würde zu einer Mahlzeit für Tausenden von Menschen. Und die Jünger hatten die erste Reihe. Und dies ist ein eindrucksvolles Bild für das, was sie für den Rest ihres Lebens tun würden. Sie würden das weitergeben, was Jesus ihnen zum Weitergeben gegeben hat. Die Quelle ist Jesus. Die Quelle ist immer Jesus. Aber Jesus benutzt seine Jünger, um den Segen seiner selbst mit anderen zu teilen. Es gibt hier einen absoluten Anwendungspunkt für uns als Nachfolger von Jesus. Jesus möchte dich als Gläubiger gebrauchen, um zu teilen, was er gibt. Es ist nicht für dich zu behalten. Es ist für dich weiterzugeben. Zu sagen, hey, ich fand das toll von Uwe. Er hat diesen Vers diese Woche gehabt. Er hat das uns weitergegeben. Das war nicht nur ein Segen für ihn, das ist jetzt ein Segen für uns. Und so soll es auch funktionieren unter Christen. Und durch uns zu anderen Menschen, die keine Christen sind. Überleg mal, wo du Möglichkeiten hast, das weiterzugeben, das Gott dir gegeben, dir gezeigt hat und ob du diese Möglichkeit auch nutzt. Wer wird dadurch gesegnet hier in diesem Text? die Menschen. Markus ist hier in seiner Erzählung ein bisschen subtiler als Johannes. Denn Markus schrieb an die Römer. Aber Johannes berichtet, dass die Menschen, als sie diese Wunder sahen, sofort an Mose und den mosaischen Propheten dachten. Der nach 5. Mose, Kapitel 18, Vers 18 kommen sollte. Was hat Gott zur Zeit des Mose für Israel bereitgestellt? Er sorgte für Manna. Er versorgte Israel mit täglichem Brot, während sie 40 Jahre lang in der Wüste umherzogen. Und was tut Jesus? Er versorgt die Massen einem verlassenen Ort mit Brot. Du kannst dir denken, warum sie diese Verbindung hergestellt haben. Sie kannten ihre Bibeln. Sie kannten die Geschichte ihres Volkes. Und als sie in dieser einsamen Ort da saßen, ist dieser Gedanke in den Kopf gekommen. Wow. Das ist auch schon uns als Volk passiert. Aber Jesus versorgt sie nicht nur, damit sie satt werden, wie es im Text heißt. Dass Jesus sie mit physischem Brot versorgte, war ein Bild, ein riesiges Pfeilzeichen, dass er derjenige war, der sie auch mit geistlichem Brot versorgen konnte. Jesus sagt später im selben Kapitel des Johannesbriefes, ich bin das Brot des Lebens. Es gibt 7 Ich-Bin-Aussage in Johannes Evangelium. 1, das ist eine von den wichtigsten. Ich bin das Brot des Lebens. Wir sprechen jetzt nicht nur über den Bericht des Johannes, aber er wirft ein Licht auf die Bedeutung von all dem. Wenn ihr noch mehr Hausaufgaben diese Woche machen möchtet, liest Johannes Kapitel 6. Es ist so ein großer Segen da, wie Johannes über diesen Text berichtet, oder über diese Geschichte berichtet. Und wie gesegnet waren die Menschen durch diese Vermehrung der Mahlzeit dieses Jungen? Sie waren satt und zufrieden. Sie hatten dicke Bau. Sie waren froh, wie nur eine gute Mahlzeit machen kann. Geistig hatten sie durch die Lehre Jesus ein Festmahl erhalten und auch körperlich waren sie durch das Wunder Jesu auch gesättigt worden. Gab sie nicht nur ein wenig, er gab sie in Hülle und Fülle. Er gab 12 Körbe voll mit Resten. Gott war in der Vergangenheit großzügig zu seinem Volk gewesen. Und er war auch in der Gegenwart großzügig zu seinem Volk. Es gab keinen Mangel. Und die Person, die vor der Menge stand, lehrte und Brot austeilte, war derselbe Gott. War derselbe Gott, der seinem Volk in der Wüste begegnet war und er auch versorgt hatte. Was für ein gewaltiges Wunder. Ich denke, es gibt einige Dinge hier in diesem Text, an die Jesus uns als Gemeinde heute Morgen durch diese Wunder auch erinnern möchte. Ich muss hier bleiben. Ich kann nicht rumlaufen. Zunächst sein Mitgefühl für die Menschen. Sein Mitgefühl für dich heute Morgen. Er sieht dich, er kennt deine körperlichen und geistlichen Bedürfnisse. Und er möchte deine Bedürfnisse mit seiner Liebe und Gnade auch erfüllen. Zweitens, sein Mitgefühl für die Menschen führt dazu, dass er ein guter Hirte für unsere Seele ist. Glaubst du heute Morgen daran? Glaubst du das? Dass er deine gute Hirte sein möchte? Dass er deine Seele hüten möchte? In diesem Text sehen wir, dass er das tun möchte. Drittens, sehen wir auch als Gemeinde, dass er als der beste Hirte unsere Seelen uns reichlich mit dem Besten vorsorgen auch kann. Es braucht für Gottes Volk kein geistlicher Mangel zu geben. Denn er ist das Brot des Lebens. Und wenn ich darüber nachdenke, wie reichlich uns Gott uns Sachen gibt, denke ich auch an Römer, Kapitel 5, Vers 20. Ich schlage schnell da dazu. Da lesen wir: Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber der Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Gottes Gnade ist überströmend uns gegenüber geworden. Als guter Hirte gibt er uns nicht nur ein bisschen, sondern überströmend. Er möchte uns heute Morgen mit überströmender Gnade begegnen. Er möchte uns heute Morgen segnen. Und als Abschluss heute Morgen will ich Psalm 23 lesen. Ein Psalm, den wir alle kennen. Aber ein Psalm, was sehr gut zu Ausdruck bringt, wie unser guter Hirte Jesus ist uns gegenüber. Lass uns aufstehen und ich würde das dann vor uns lesen. Wir werden den Gottesdienst abschließen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechten Straße um seinen Namens willen. Und wenn ich auch wandere durch Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Jesus, das ist unser Gebet als dein Volk, dass du uns hütest, Jesus, dass du unser guter Hirte bist. Herr, wir bitten dich, dass du diese wunderbare Verheißung dass wir die sehen in unserem Leben, Jesus. Dass du uns hilfst durch Guten und Schlechten. Dass wir immer erkennen, dass du uns zu dir gezogen siehst und dass wir deine Kinder sind. Herr, segne du dein Volk heute Morgen. Danke, Herr, dass du unser guter Hirte bist und dass du uns so reich beschenkt hast. In deinem Namen. Amen.